So, guten Morgen, liebe Gemeinde. Schön zu sehen, dass sich immer häufiger unterschiedliche Leute einbringen hier in die Gemeinde, um Gottes Reich hier in unserer kleinen Gemeinde zu vermehren oder größer zu machen, wie auch immer man es bezeichnen will. Vielen Dank für den Aufbau hier, für die Technik, für die Gottesdienstmoderation, für den Lobpreis. Und falls ich natürlich noch mehr von euch einbringen möchten, immer her damit. Wie manche von euch wissen, ist mein Leben nicht immer geradlinig verlaufen. Ich habe in einige Berufsfelder reinschnuppern dürfen, was zum einen natürlich an meinen diversen Ferienjobs lag, die ich immer wieder in den Sommerferien ausgeübt habe, aber auch an meinen Ausbildungen, die immer wieder wechselnd waren. Eins ist mir aber schon kurz nachdem ich Jesus kennengelernt habe, klar geworden. Das Ziel, wo ich beruflich hin möchte, das habe ich immer vor Augen gehabt. Und zwar das Weitergeben der guten Nachricht von Jesus, das wollte ich irgendwie umsetzen in meinem Beruf. Allein der Weg dorthin war die Schwierigkeit. Angefangen habe ich mit meinem Theologiestudium im Jahre 2007. Dann habe ich einen Abstecher beim Polizeiauswahlverfahren gemacht, habe in einem Schnellrestaurant gearbeitet und bin im Einzelhandel ausgebildet worden und habe dort einige Zeit gearbeitet. 2017 habe ich dann mein Theologiestudium erneut in Angriff genommen. Diesmal bin ich mit einem kleinen blauen Plastikboot vor einer Gruppe von Mitstudenten gestanden und habe mich vorgestellt. Ich habe heute dieses kleine Boot mitgebracht, weil es mich an die Zeit erinnert, als ich nach meinem Abitur für knapp 2,5 Jahre auf einem Missionsschiff war und mich danach dazu entschieden habe, Theologie zu studieren. Lange ist es her, seit der Gedanke aufgekommen ist, aber erst im Jahr 2000 habe ich mein Studium dann wirklich abgeschlossen und stehe heute hier. Nochmal zurück zu dem kleinen blauen Boot in meiner Hand. Es ist in zweierlei Hinsicht, also es ist nicht wirklich in meiner Hand, aber ich hatte es in der Hand. Es ist in zweierlei Hinsicht interessant. Es beschreibt meine Zeit als Missionar zum einen, es beschreibt aber auch, was ein Bekannter mal ungefähr in diesen Worten zu mir gesagt hat. Benjamin, du bist wie Jona. Du kommst immer wieder zu dem zurück, was Gott mit dir vorhat. Und Jona war ja auch auf einem Boot, wie wir gehört haben. Gott lässt nicht locker. Gott hat bei mir nicht locker gelassen und Gott hat auch bei Jona nicht locker gelassen. Wo genau Gott bei Jona nicht locker gelassen hat, schauen wir uns jetzt an, beziehungsweise hören zu, wenn ihr eure Bibel nicht dabei habt. Ansonsten dürft ihr natürlich bei Jona im ersten Kapitel aufschlagen. Das Wort des Herrn erging an Jona, den Sohn von Amittai. Er sagte zu ihm, geh nach Ninive, der großen Stadt, und kündige ihr mein Strafgericht an. Ich kann nicht länger mit ansehen, wie böse die Leute dort sind. Jona machte sich auf den Weg, aber in die entgegengesetzte Richtung. Er wollte nach Tarschisch, um den Herrn zu entkommen. In der Hafenstadt Jaffo fand er ein Schiff, das dorthin segeln sollte. Er bezahlte das Fahrgeld und stieg ein. Da schickte der Herr einen Sturm aufs Meer, der war so heftig, dass das Schiff auseinanderzubrechen drohte. Die Seeleute hatten große Angst und jeder schrie zu seinem Gott um Hilfe. Um die Gefahr für das Schiff zu verringern, warfen sie die Ladung ins Meer. Jona war nach unten gegangen, hatte sich hingelegt und schlief fest. Der Kapitän kam zu ihm herunter und sagte, »Wie kannst du schlafen? Steh auf, rufe zu deinem Gott.« Vielleicht hilft er uns und wir müssen nicht untergehen. Die Seeleute wollten durch das Los herausfinden, wer an ihrem Unglück schuld sei. Da fiel das Los auf Jona. Sie bestürmten ihn mit Fragen. Sag uns, warum sind wir in diese Gefahr geraten? Wer bist du eigentlich? Was für einen Beruf hast du? Zu welchem Volk gehörst du? Wo ist deine Heimat? Jona antwortete, ich bin ein Hebräer und verehre den Herrn, den Gott des Himmels, der Land und Meer geschaffen hat. Er sagte ihnen auch, dass er auf der Flucht vor dem Herrn war. Da bekamen die Männer noch mehr Angst und sie fragten ihn, Wie konntest du das tun? Was sollen wir jetzt mit ihr machen, damit das Meer sich beruhigt und uns verschont? Denn es war inzwischen noch stürmischer geworden. Jonas sagte, werft mich ins Meer, dann wird es sich beruhigen. Ich weiß, dass dieser Sturm nur meinetwegen über euch gekommen ist. Die Seeleute machten einen letzten Versuch, durch Rudern das Land zu erreichen. Doch sie schafften es nicht, denn der Sturm tobte immer heftiger. Da beteten sie zum Herrn. Herr, strafe uns nicht, wenn wir diesen Mann jetzt opfern müssen. Rechne uns seinen Tod nicht als Mord an. Es war dein Wille und alles, was du willst, geschieht. Da nahmen sie Jona und warfen ihn ins Meer. Sofort wurde es ruhig. Da packte sie alle große Furcht vor dem Herrn. Sie schlachteten ein Opfertier für ihn und machten ihm Gelübde. Gott lässt nicht locker. Jona hat im 8. Jahrhundert vor Christus gelebt und war ein Prophet während der Regierungszeit Jerobeams II. Jona war also ein Prophet. Was ist nun aber ein sogenannter Prophet? Ein Prophet zur damaligen Zeit war ein Diener Gottes, der die besondere Gabe hatte, Gottes Stimme zu hören, sozusagen ein Sprachrohr Gottes zu sein oder auch ein Mittelsmann zwischen Gott und dem Menschen zu sein. Die damalige Zeit, in der wir uns während unserer Bibelstelle befinden, ist das Alte Testament. Also der Teil der Bibel, in dem Jesus noch nicht Mensch geworden ist und auf dieser Erde hier geboren wurde. Zurück aber zu unserer Bibelstelle, zu unserer Geschichte, Jona. Der Prophet Jona hat also von Gott eine Botschaft bekommen. Und zwar, dass er den Menschen in der Stadt Ninive ein Strafgericht überbringen soll. Dieses Strafgericht sind also schlechte Konsequenzen für die Menschen, weil sie sich schlecht verhalten haben. Sie waren so bösartig, dass Gott es nicht länger ertragen konnte. Jona hat aber so gar keine Lust dazu, das zu tun, was Gott von ihm verlangt. Stattdessen macht er sich aus dem Staub. Wir fragen uns, was ist so schlimm daran, den Menschen in Ninive zu sagen, dass Gott die Nase gestrichen, voll von ihren Schandtaten hat? Was ist so schlimm daran, dass Jona zum äußersten Winkel der damaligen Welt fliehen muss, und zwar nach Tarsis, bei Gibraltar in Spanien? Er will Gottes Auftrag nicht ausführen. Die Antwort, was für ihn so schlimm ist, bekommen wir erst im letzten Kapitel des Jona-Buches. Jona beklagt sich dort bei Gott und sagt, deshalb bin ich ja fortgelaufen nach Tarsis. Ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, dass du geduldig und voller Gnade bist, weil du das Unheil bedauerst. Jona möchte also nicht, dass Gott Gnade vor Recht ergehen lässt. Das muss uns hier schon etwas erstaunen. Ein Prophet, sprich ein Mann Gottes, will nicht, dass böse Menschen Gnade erfahren und von Gott, dass Gott seine Konsequenzen von ihnen ablässt. Wie miesepetrig kann man denn sein, wenn man anderen diese Gnade nicht gönnt? Die Frage lautet aber wohl eher, wie böse kann man denn sein? Ich habe mal ein bisschen nachgelesen, was macht denn Ninive so aus? Das wurde die Hauptstadt von Assyrien, kurze Zeit, nachdem die Geschichte hier von Jona handelte. Und die Assyrer, die hatten es in sich. Archäologen haben sogenannte Obelisken, also solche Pfeiler, steinerne Pfeiler gefunden, in denen Inschriften waren. Die Assyrer haben dort ziemlich geprahlt. Sie haben geprahlt über ihre Abscheulichkeiten, die sie getan haben. Kurze Warnung für alle, die jetzt zart beseitet sind, vielleicht kurz die Finger in die Ohren. Gefangene wurden damals tatsächlich lebendig zerstückelt. Sie haben Menschen mit Seilen straff gespannt, um sie anschließend lebendig zu häuten. Sie haben lebende Kinder verbrannt und noch viel schlimmere Dinge, die ich jetzt hier gar nicht mehr erwähnen will. Warum erzähle ich euch das? damit ihr euch ein bisschen besser in die Situation von Jona hineinversetzen könnt. Landläufig ist Jona ja eine nette Geschichte für den Kindergottesdienst, in der es um einen Propheten geht, der irgendwie keinen Bock hat, auf Gott zu hören. Aber Jona hat allen Grund gehabt, dass diese assyrischen Monster ihre gerechte Strafe bekommen sollten. Mehr noch, Jona, die Assyrer waren natürlich eine andauernde Gefahr für Israel. Und wenn Jona dorthin laufen würde, um ihnen ein Strafgericht zu predigen, wusste er auch nicht, wie es mit ihm danach aussieht. Ihr habt ja gehört, wie es mit den Feinden der Assyrer so zugeht. Also hat Jona durchaus Angst, auch selbst hops zu gehen. Wer läuft da mal eben hin und sagt ihnen, dass Gott nicht so gut auf sie zu sprechen ist? Okay, wir hören also, wenn wir weiterlesen oder weiterhören die Geschichte, dass Jona auf ein Schiff geht. Auf diesem Schiff will er seinem Schicksal entfliehen. Da hat er aber irgendwie die Rechnung ohne Gott gemacht. Denn der lässt Jona nicht so einfach entkommen. Der Herr schickt einen gewaltigen Sturm. Der Sturm ist so schlimm, dass das Schiff droht auseinanderzubrechen. Und die Seefahrer bekommen Angst um ihr Leben. Im Verlauf probieren sie alles Mögliche, um dieses schwere Unheil von sich abzubringen. Das Ruder doch noch rumzureißen. Doch alle Versuche scheitern kläglich. Da finden sie Jona unter Deck. Und was macht er? Er schläft. Natürlich. Es gibt ja auch sonst nichts anderes zu tun, als mitten im Angesicht des Todes zu schlafen. Die Seemänner wecken ihn also und sagen ihm, er soll doch das Gleiche machen, was sie gemacht haben. Und zu seinem Gott beten. Und dann? Ja, dann gar nichts. Jona scheint es anscheinend am allerwertesten vorbeizugehen, was mit ihm oder schlimmer noch mit seinen Mitmenschen um ihn herum passiert. Wir hören nämlich keine Reaktion von ihm. Was für ein Knaller der Typ. Die Männer verfolgen also eine neue Strategie und werfen Lose. In der Hoffnung, dass sie irgendwie auf die Spur gebracht werden, was hier los ist. In diesem Fall, der ganz sicher nicht die Regel ist, hat ihre Methode aber tatsächlich Erfolg. Denn das Los fällt auf Jona. Sie stellen ihn also zur Rede und diesmal antwortet er auch. Ich bin ein Hebräer und bete den Herrn an, oder ich fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der Meer und Land geschaffen hat. Fällt euch was auf an diesem Vers? Was macht er? Er gibt Zeugnis. Jona erzählt wildfremden Menschen das, was jeder wissen muss. Es gibt einen Gott. Und zwar den einen Gott, der Himmel und Erde erschaffen hat. Und dann erzählt er ihnen noch, dass er weggerannt ist. Stellt euch diese Situation vor. Jona versichert den Seefahrern gerade glaubhaft, dass er den einen wahren Gott kennt. Und schiebt hinterher, dass er vor ihm wegrennt. Ich meine, ein Mensch rennt vor Gott weg. Die Reaktion der anderen ist irgendwie nachvollziehbar. Ey, bist du bescheuert, Mann? Mittlerweile wird der Sturm immer heftiger. Und die Männer fragen Jona, was sie mit ihm tun sollen, damit sie im Sturm nicht umkommen. Und dann erstaunt Jona wirklich. Er bietet sich selbst als Opfer für die Seefahrer an. Als Opfer, dass die Seefahrer überleben. Er hätte ganz einfach wieder nichts sagen können, wie davor. Oder es hätte ihm egal sein können, wie davor. Jona ändert Stück für Stück seine Herzenshaltung. Zuerst ist ihm alles egal. Dann gibt er Zeugnis vom einzig wahren Gott. Und am Ende bietet er sogar sein Leben an, zur Rettung anderer. Was sind also Gottes Gründe für diese Unannehmlichkeiten, die er Jona und den Seefahrern bereitet? Warum lässt Gott nicht locker? Er hätte ja auch einfach einen anderen Propheten schicken können, diesen Auftrag zu erfüllen. Er ist ja immerhin der einzig wahre Gott, wie wir gehört haben. Gott möchte Jonas Herz verändern. In den Stürmen unseres Lebens gilt das auch für uns. Gott möchte uns verändern. Wie geht die Geschichte weiter? Die Seeleute sind natürlich keine Assyrer. Und so probieren sie erstmal alles, was in ihrer Macht steht, um eben nicht diesen Menschen zu opfern. Sie wollen das Ruder nochmal rumreißen. Im sprichwörtlichen Sinn, sie rudern gegen an, doch vergeblich. In einem Akt der Verzweiflung wenden sie sich an Jonas Gott selbst und bitten ihn, das Unvermeidliche nicht gegen sie zu halten. Erinnert mich so ein bisschen an Pilatus, der seine Hände in Unschuld wäscht. Und anschließend tun sie es. Sie werfen Jona über Bord. Und wie Jona es vorausgesagt hatte, beruhigt sich das Meer. Für den letzten Vers, Vers 16, müssen wir uns ins Bewusstsein rufen, dass die Seefahrer hier natürlich keine Israeliten sind, keine Assyrer und auch keine Israeliten. Sie kannten also den einen wahren Gott nicht, bevor Jona ihnen von ihm erzählt hat. Die Seefahrer wurden von tiefer Ehrfurcht vor dem Herrn ergriffen, brachten ihm Opfer und schworen, ihm Gelübde oder ihm zu dienen. Was ist jetzt hier passiert? Die Seefahrer sind zu gläubigen Männern geworden. Sie wurden von tiefer Ehrfurcht ergriffen. Auch wieder das gleiche Wort wie oben. Jona fürchtete, hat gesagt, er fürchtet den Herrn. Also er betet Gott an. Auch wieder dieser gleiche Wortstamm. Wie in Vers 9, wo Jona sozusagen den Männern erklärt, dass er Gott anbetet. Und das Anbeten ist eben im Hebräischen das gleiche Wortstamm und kann dann auch so übersetzt werden mit sie beten Gott an. Und aus diesem Beten kommt dann das Opfer und die Gelübde, die sie schwören. Also sehr viel Indize, nicht nur Indize, sondern sie werden wirklich gläubig. Was ist also aus dem ursprünglichen Jona geworden, der nicht weit genug vom Auftrag Gottes fliehen konnte? Er hat ein Zeugnis gegeben von dem einzig wahren Gott. Und was ist aus dem Zeugnis geworden, das Jona den Seefahrern gegeben hat? Die Seefahrer sind gläubig geworden. Gott lässt nicht locker, denn er möchte auch das Herz der Seemänner verändern. Gott möchte also auch unsere Mitmenschen verändern. Was ist Jona also am Ende für ein Prophet? Wir kennen Propheten als unerschrockene Diener Gottes, die immer zur richtigen Zeit das Richtige tun. Zum Beispiel beim Propheten Nathan, der sich traut, einem König ins Gesicht zu sagen, dass er gesündigt hat und dafür eigentlich den Tod verdient hätte. Oder Samuel, der mehrmals unerschrocken gegen König Saul und sein sündiges Verhalten prophezeit hat. Wir merken schnell, dass Jona kein solcher Prophet ist. Und dennoch ist es irgendwie doch. Er prophezeit nämlich richtig, dass der Sturm sich legen wird, wenn er über Bord geht. Und er stürzt sich freiwillig in den Tod, um denen zu helfen, die in Lebensgefahr sind. Letztlich wird er sogar von dem ihm so missachteten Auftrag Gottes erfüllt, dass er den Assyrern die Botschaft bringt, die Gott will, dass er ihnen bringt. Was hat all das nun eigentlich mit Jesus zu tun? Oder hat es überhaupt was mit Jesus zu tun? Wir sind ja im Alten Testament. Jetzt schlagen wir die Brücke zum Neuen Testament. Nun ja, Jesus hat irgendwie all das, was Jona geschafft hat, in Perfektion erreicht. Jona hat es zeitweilig hingekriegt. Jona hat sich mit seinem Auftrag, Gottes Liebe zu verbreiten, schwer getan. ist aber am Ende bereit gewesen, dafür zu sterben. Jesus hat sich am Ende seines Lebens schwer getan, den Willen seines Vaters, und zwar Gott, zu tun. Er ist seinen Weg aber dennoch bis ans Ende gegangen und hat uns durch seinen Tod am Kreuz sogar von all unserer Schuld befreit. Jona war, nachdem er über Bord geworfen wurde, für 3 Tage im Bauch eines Fisches. Jesus war, nachdem er gekreuzigt wurde, für 3 Tage im Grab. Beide wurden von Gott, dem Vater, ins Leben zurückgeholt. Jonas letztendlicher Gehorsam beim Predigen brachte eine riesige Stadt dazu, an Gott zu glauben und von ihrem sündigen Verhalten abzulassen. Jesu Gehorsam führte dazu, dass sich viele Nationen der Welt zu Gott hinwendeten und in alle Ewigkeit von der Sünde befreit sind. Und was hat all das mit dir zu tun? Nun ja, hast du eine Last, die Gott dir aufs Herz gelegt hat? Etwas, das du tun solltest, wozu du aber auch keine Lust hast, wie Jona? Etwas, wovon du davonläufst? Wenn wir bereit sind, auf Gottes Willen einzugehen, bereit sind, das zu tun, was nicht immer der leichte Weg ist, dann werden wir feststellen, wie Gott auch langsam an unserem Herz arbeitet. Dann werden wir feststellen, wie er uns verändern möchte. Und wenn wir uns auf diesen Prozess einlassen, so wie Jona das auch getan hat, Schritt für Schritt, dann werden wir auch feststellen, wie Gott die Herzen unserer Mitmenschen verändert. Gott möchte nämlich auch unsere Mitmenschen verändern, weil er uns so unendlich liebt. Lässt Gott nicht locker. Amen. Amen.